ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 23. Mai, und wir zeichnen diese Folge um 11 Uhr auf. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner und melde mich aus Dakar.
Hallo Kai, wir haben ja vor knapp 2 Jahren hier bei Streitkräfte und Strategien zum ersten Mal über die deutsche Brigade für Litauen gesprochen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte damals eine ziemliche Überraschung gelandet, als er angekündigt hat, in Litauen, das ist ja die sogenannte Ostflanke der NATO, also in Litauen eine Brigade mit 5000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten stationieren zu wollen und das auch alles noch auf Dauer. Und jetzt, 2 Jahre später, ist diese Brigade der Bundeswehr in Dienst gestellt worden, an diesem Donnerstag, mitten in der litauischen Hauptstadt Vilnius, auf dem zentralen Kathedralenplatz. 400 Soldaten aus Litauen und 400 aus Deutschland sind dort gemeinsam angetreten. Und dieses ältere litauische Ehepaar ist darüber sehr glücklich.
We are very happy.
Very happy.
Und Kinder mit litauischen und deutschen Fähnchen haben den Soldaten zugewunken. Und diese junge Mutter hat erzählt, sie fühlt sich sicherer, was die Zukunft ihres Kindes angeht, mit diesen deutschen Soldaten im Land.
It makes us feel a little bit safer about our child's future.
Sicherer, denn Russland und Weißrussland sind nicht weit weg von Litauen. Den Menschen ist die Bedrohung bewusst jeden Tag. Und das weiß auch der deutsche Bundeskanzler. Und er hat an diesem Donnerstag ein großes Versprechen abgegeben in Litauen und den Litauern gegenüber.
Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir entschlossen, das Bündnisgebiet gegen jede Aggression zu verteidigen. Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit.
Friedrich Merz war nicht alleine unterwegs. Er ist gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius nach Litauen geflogen. Und Pistorius hat den angetretenen Bundeswehrsoldaten gedankt, die sich um den Aufbau der deutschen Brigade jetzt kümmern.
Sie machen den Unterschied. Für unsere Sicherheit, für unser Bündnis, für unsere litauischen Gastgeber. Darauf können Sie stolz sein. Ich bin es. Vielen Dank.
Was das für eine Aufgabe ist, diese 5000 Männer und Frauen starke Brigade bis Ende 2027 auf die Beine zu stellen, darüber habe ich für die heutige Folge mit jemandem sprechen können, der die Bundeswehr sehr gut kennt, von innen und von außen. Es ist Marco Seliger, der verteidigungspolitische Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Eine Brigade mit deutschen Soldaten in Litauen, das ist für Marco Seliger ein Einschnitt in der Geschichte der Bundeswehr.
Die Bundeswehr, also deutsches Militär, ist erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg außerhalb Deutschlands dauerhaft stationiert mit einem Kampfverband, der auch explizit den Auftrag hat, dort zu kämpfen, kriegstüchtig zu sein. Das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Zeitenwende.
Da ist das Wort von Olaf Scholz. Das ganze Gespräch mit Marco Seliger hören wir gleich. Aber vorher gucken wir jetzt erstmal auf das, was sonst noch passiert ist. Kai, was ist denn passiert?
Ja, wir beginnen wieder einmal, Anna, mit dem Thema Diplomatie. Es sieht so aus, dass wenige Tage nach diesem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Machthaber Putin es weiterhin eigentlich nicht das geringste Anzeichen gibt, dass sich irgendetwas in Richtung Feuerpause bewegt. Es gibt ja diesen Begriff der Potemkinschen Dörfer, in denen gar keine echten Häuser stehen, sondern nur Pappwände mit eigentlich nichts dahinter. Und in Anlehnung daran könnte man vielleicht von russischer Seite von Potemkinscher Diplomatie sprechen in diesem Fall, so jedenfalls mein Eindruck. Also man baut das Trugbild eines Verhandlungswillens auf, will aber nicht ernsthaft reden. Wo stehen wir da, Anna? Freitagmittag, es war ja nach diesem Telefonat der Vatikan als möglicher Ort von Gesprächen ins Spiel gekommen. Aber es gibt, Zitat, bislang keine Vereinbarung über nächste Treffen, hat am Donnerstag Kreml-Sprecher Peskow erklärt. Und auch der Ort ist noch unklar, heißt also, das dauert alles noch. Die ukrainische Seite jedenfalls versucht, alles zu tun, um öffentlich klarzustellen, an uns liegt es jedenfalls nicht.
Wir, von unserer Seite, все опрацьовуємо.
потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає.
Wir für unseren Teil arbeiten an allem, aber wir brauchen spiegelbildlich auch die Bereitschaft dazu von russischer Seite. Und diese Bereitschaft gibt es derzeit nicht. Und das wird sich nicht ändern ohne internationalen Druck, so sagt es der ukrainische Präsident Zelensky. Und zu den Mühsalen dieses Prozesses passt eine, wie ich finde, durchaus interessante Meldung des Wall Street Journal, der zufolge US-Präsident Trump die Europäer in der Richtung gebrieft hat, dass Putin den Krieg nicht beenden, sondern weiterkämpfen wolle, weil Putin glaube, diesen Krieg zu gewinnen. Bei jemandem wie Trump, Anna, der öffentlich viel und laut auftritt, kann es bisweilen ja mehr wert sein, was er eben nicht öffentlich, sondern hinter den Kulissen sagt. Der Kreml hat diese Meldung wenig überraschend direkt dementieren lassen.
Nun versuchen aber die Europäer, den Druck auf Putin zu erhöhen, indem sie ein neues Sanktionspaket beschlossen haben. In Brüssel ist halt nur die Frage, was das bewirken kann.
Ja, es ist Sanktionspaket Nummer 17 und die EU geht damit unter anderem gegen die russische Schattenflotte für den Transport von Öl und Ölprodukte weiter vor. Etwa 200 weiteren Schiffen wird das Einlaufen in Häfen in der Europäischen Union verboten. Und auf dieses Paket verwies auch Bundeskanzler Friedrich Merz, als er jetzt in Litauen sich doch gleichzeitig einigermaßen nüchtern über Friedenschancen äußerte.
Wir machen uns keine Illusionen. Es gibt keine schnelle Lösung. Wir unternehmen jetzt allerdings in den letzten 2 Wochen intensive diplomatische Bemühungen, hier zu einer Lösung zu kommen, die zunächst einmal in einem Waffenstillstand bestehen muss.
Aber genau das ist eben schwierig, wenn man die USA, was Druck auf Russland angeht, nicht wirklich an Bord hat aus Sicht der Europäer. Und insofern bleibt es erstmal dabei, dass sich an einigen Stellschrauben eigentlich gar nicht viel geändert hat. Trump scheint bislang nicht bereit, den Druck auf Putin zu erhöhen. Wir hatten darüber geredet, Anna, es gab ja mal dieses berühmte Wochenende mit dem Merz-Besuch, wo du ja den Bundeskanzler auch begleitet hattest, wo es mal kurz so aussah, als hätte man die USA an Bord, aber die scheinen sich jetzt wieder so ein bisschen zu entfernen. Putin weicht keinen Zentimeter von seinen Kriegszielen ab und dieser jüngste Lavrov-Satz, also des russischen Außenministers, dass es einem Verbrechen gleichkomme, russisch sprechende Menschen unter dem Einfluss von Selenskys Junta zu lassen, so hat er sich ausgedrückt. So ein Satz macht natürlich wenig Hoffnung. Putin vertraut offensichtlich darauf, das hatten wir auch schon öfter besprochen, dass Trump sich irgendwann entnervt abwendet, der Ukraine die Schuld am Scheitern unterjubelt und den Europäern dann sozusagen seinen Diplomatie-Scherbenhaufen vor die Füße wirft.
Es gab ja ein einziges handfestes Ergebnis dieser direkten Russland-Ukraine-Gespräche in der vergangenen Woche in Istanbul. Und das war der Plan, Gefangene auszutauschen. Kommt das voran? Kommt dieser Plan voran?
Ja, da gibt es in der Tat Bewegung. Beide Seiten haben einander Listen mit jeweils 1000 Namen übermittelt von Gefangenen, die für diesen Austausch in Frage kommen. Das, muss man sagen, ist ja eines der wenigen Felder, auf denen die Kommunikation zwischen Moskau und Kiew immer mal wieder funktioniert hatte. Auf solche Austausche hatte man sich immer wieder geeinigt, aber gemessen an den Erwartungen für Gespräche ist das natürlich trotzdem nicht besonders viel.
Nee, das ist es wirklich nicht. Wenn wir jetzt auf die militärische Lage schauen, dann hat Putin ja mit einer Aussage für viel Aufsehen gesorgt, nämlich der Aussage, dass er eine sogenannte Pufferzone schaffen wolle in der Grenzregion zur Ukraine. Was ist das?
Ja, dieser Eindruck, dass Putin genau das vorhaben könnte, nämlich eine sogenannte Pufferzone an der nördlichen Grenze der Ukraine, also im Grenzgebiet zu Kursk und Belgorod einzurichten, der hatte sich Eingeweihten schon länger aufgedrängt und genauso hatten wir beides auch vor einer Woche berichtet. Jetzt also gibt es die offizielle Bestätigung, wobei Putin offen gelassen hat, wo genau diese Zone entstehen soll und wie breit oder tief sie eigentlich werden soll. Und lass mich auch dazu sagen, dass der Begriff Pufferzone natürlich nicht so ganz treffend ist, weil er verschleiert, dass dies natürlich den Raub ukrainischer Gebiete darstellt und den Eindruck erwecken soll, als müsste sich Russland vor der Ukraine schützen. Jetzt war es der Ukraine ja gelungen, in Belgorod und in tatsächlich größerem Stil auch in Kursk russisches Gebiet zeitweise zumindest zu erobern. Das wäre aber ohne die russische Vollinvasion natürlich nie passiert. Und Putin jedenfalls hat jetzt erklärt, die Armee sei bereits dabei, so eine Zone zu kreieren und hat das unter anderem mit ukrainischen Drohnen und sogenannten Sabotageangriffen, wie er sie nannte, gerechtfertigt.
Гибнут и получают ранения и женщины, и дети. Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ.
Ich habe bereits gesagt, dass die Entscheidung getroffen wurde, eine notwendige Sicherheitspufferzone entlang der Grenze einzurichten. So hat es Putin wörtlich gesagt. Wir erinnern uns, für die Region Kharkiv hatte der russische Machthaber dies auch schon mal vor einem Jahr angekündigt. Und es ist ja zu beobachten, dass die russische Armee bereits im ukrainischen Oblast Sumy Offensivoperationen durchführt. Das ist also auf der anderen Seite der Grenze von Kursk und ist natürlich auch eher ein Zeichen dafür, dass Russland weiter militärisch vorankommen möchte, weniger ein Signal für ernsthaften Verhandlungswillen. So viel zum Norden der Ukraine, Anna. Schwerpunkt der Kämpfe bleibt aber, das ist auch klar, weiter der Osten, also der Donbass, wo es aktuell so bleibt, dass die russische Armee sehr langsam vorrückt, auch wenn der Ukraine hier und da Entlastungsangriffe gelingen, wie unlängst bei Toretsk. Und dann zum Schluss noch in diesem militärischen Schnelldurchlauf zwei Meldungen, nämlich dass die Ukraine offenbar aktuell mit einem Drohnenangriff eine russische Batteriefabrik 400 Kilometer von Moskau entfernt getroffen hat. Jedenfalls gibt es in verschiedenen Kanälen Berichte über mehrere Explosionen dort. Die russische Seite wiederum behauptete diese Woche, mit einer Iskander-Rakete zwei Patriot-Raketenwerfer zerstört zu haben, und zwar in der ukrainischen Region Dnipropetrovsk. Eine Bestätigung dafür haben wir bislang nicht.
Und Kai, bevor wir gleich nach Litauen und auch auf die Bundeswehr gucken, noch ein Blick darauf, in welchem Ausmaß Moskau jetzt bereits hybride Kriegsführung gegen Europa und die USA betreibt.
Ja, das geht zurück, diese Meldung, auf einen Report der National Security Agency in den USA, also des Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten. Dem Bericht zufolge haben seit 2022 russische Hacker im Auftrag des Militärgeheimdienstes in großem Stil Unternehmen ins Visier genommen, die an Transport, Logistik, Rüstung, also zusammengefasst an militärischer Hilfe für die Ukraine beteiligt waren. Aber nicht nur die, auch Häfen, Flughäfen, Bahnlinien waren offenbar im Visier. Unter anderem wurde dem Bericht zufolge, der diese Woche veröffentlicht wurde, versucht, Zugriff auf 10.000 Kameras zu erlangen, auch solche, die an kritischen Transportknotenpunkten liegen. Ich gehe da jetzt nicht zu tief ins Detail, Anna, aber es ist doch aus meiner Sicht ein Zeichen dafür, was in Zukunft noch auf Europa und auch uns in Deutschland an Cyberangriffen zukommen könnte.
Vielen Dank, Kai. Ich kann jetzt über die deutsche Brigade in Litauen mit Marco Seliger von der Neuen Zürcher Zeitung sprechen. Er kennt die Bundeswehr aus eigenem Erleben. Er war als Reservist auf dem Balkan und in Afghanistan eingesetzt. Marco Seliger hat viele Jahre für Loyal geschrieben. Das ist das Magazin des Reservistenverbands der Bundeswehr. Er war auch bei der FAZ und dann 2 Jahre Pressesprecher beim Rüstungsunternehmen Heckler & Koch. Seit 2022 ist Marco Seliger wieder zurück im Journalismus und jetzt bei mir hier im ARD Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Marco.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Dass du und ich jetzt hier zusammensitzen, das liegt an deiner Reportage in deiner Zeitung, in der NZZ, am vergangenen Wochenende. Dadurch habe ich ja mitbekommen, dass du wieder in Litauen warst. Und ich sage wieder, weil wir beide vor ziemlich genau einem Jahr zusammen in Litauen waren, um uns selbst ein Bild von dem Land zu machen, in dem die erste Bundeswehrbrigade außerhalb Deutschlands stationiert wird. Einmal zur Einordnung, Marco. Warum ist das überhaupt so ein dickes Ding, dass diese deutsche Brigade in Litauen aufgebaut wird?
Na, aus mehreren Gründen würde ich sagen. Erstmal historische Dimension. Die Bundeswehr, also deutsches Militär, ist erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg außerhalb Deutschlands dauerhaft stationiert mit einem Kampfverband, der auch explizit den Auftrag hat, dort zu kämpfen, kriegstüchtig zu sein. Das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Zeitenwende. Und natürlich ist es auch deswegen ein so dickes Brett, weil es sich um 5.000 Soldaten handelt mit drei Bataillonen und all dem schweren Gerät, das eine Kampfbrigade in der Bundeswehr hat, nämlich Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artilleriehaubitzen und das ganze Gerät, die ganze Munition, alles, was dazugehört, und das einsatzfähig. Und das ist schon ein Paradigmenwechsel in der deutschen Sicherheitspolitik.
Vor knapp zwei Jahren hat ja Verteidigungsminister Pistorius von der SPD diesen Wechsel, Zeitenwende, Paradigmenwechsel eingeleitet. Er hat uns ja alle überrascht, als er angekündigt hat, dass es eben diese deutsche Bundeswehrbrigade in Litauen geben soll. Es war so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Es wussten nur ein paar Leute in seinem innersten Kreis. Der Bundeskanzler damals, Scholz, wusste das. Aber ich glaube, darüber hinaus hatten wir alle den Eindruck, waren alle überrascht. Und jetzt ist ja an diesem Donnerstag der sogenannte Aufstellungsappell in Vilnius gewesen. Das heißt, die Panzerbrigade ist in Dienst gestellt worden. Und der jetzige Kanzler, Friedrich Merz, spricht von Rekordtempo. Du auch?
Also in Bundeswehrmaßstäben gemessen ist das ein Rekordtempo. 2023, du hast es gesagt, hat Pistorius das verkündet. Und Ende 2027 soll die Brigade einsatzfähig sein. Das sind dann 4 Jahre knapp. Ob sie das wirklich schaffen, da habe ich zumindest noch ein bisschen Zweifel nach meiner Reise jetzt zuletzt. Die Litauer sind optimistisch, die Bundeswehr ist es auch, zumindest die, mit der, also die Soldaten, mit denen ich in Litauen gesprochen habe. Ich spreche ja aber auch mit Soldaten hier in Deutschland und da höre ich aus dem Ministerium leise Zweifel, ob sie das schaffen. Aber ich will nicht unken, die Litauer tun, glaube ich, wirklich alles, um das bis Ende 2027 hinzukriegen.
Wir sprechen gleich auch nochmal über die Zweifel, aber lass uns noch einmal auf Litauen gucken und nach Vilnius, nämlich genau auf diesem Platz, auf dem der Aufstellungsappell jetzt an diesem Donnerstag stattgefunden hat, mit insgesamt 800 Soldaten aus Deutschland und aus Litauen. Und du hattest es ja auch schon gesagt, ne, mit Leopard 2, Kampfpanzern, Schützenpanzer, Puma, Panzerhaubitze 2000. Wenn wir das uns in Erinnerung rufen, kannst du irgendwas Vergleichbares dir in Deutschland vorstellen?
Also solche Static Displays, so nennt das Militär das ja, wenn es Militärgerät ausstellt, gibt es in Deutschland im Prinzip auch, allerdings in militärischen Liegenschaften. Es gibt es meines Wissens nach jedenfalls nicht in der Größenordnung, wie das jetzt in Litauen der Fall war. Und der Kathedralenplatz, auf dem das am Donnerstag stattgefunden hat, ist der zentrale Platz in Litauen. Das muss man einfach wissen. Das hat eine hohe symbolische Bedeutung. Und in Deutschland vielleicht vergleichbar mit dem Platz vor dem Deutschen Bundestag oder weiß ich nicht, Marienplatz in München. Mhm. Und können wir uns das vorstellen, dass dort deutsche Kampfpanzer, Schützenpanzer und so stehen und deutsche Soldaten drumherum und der Bundeskanzler hält noch eine Rede? Ich würde sagen nein, leider nein. Denn es hat ja nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Art und Weise heroisch und martialisch und mit Stechschritt durch unser Land laufen wollen. Ja? Das, oder zumindest das deutsche Militär. Nein, das ist nicht so. Das war auch in Litauen nicht so am Donnerstag. Aber es ist halt in Deutschland nach wie vor nicht vorstellbar.
In Litauen ist das insofern anders, als dass der Rückhalt für das Militär, auch der Rückhalt für den Plan Deutschlands, dort eine Brigade aufzubauen, sehr, sehr groß ist. Als du und ich da waren vor einem Jahr, da hatten wir Umfragen gesehen, mehr als 80% der Litauer waren dafür, so eine solche deutsche Brigade aufzubauen in ihrem eigenen Land. Und war das jetzt bei deinem letzten Besuch vor ein paar Wochen auch zu spüren, dass dieser Rückhalt ungebrochen ist?
Also der Rückhalt ist ungebrochen. Es gibt aktuelle Umfragen, wonach 85-90% der Litauer der Stationierung der Brigade positiv gegenüberstehen. Wie sollten sie auch anders? Es geht um ihre Existenz. Also in der Perzeption der Litauer ist die deutsche Brigade und das deutsche militärische Engagement im Rahmen der NATO ihre Existenzversicherung. Insofern, vielleicht gibt es 10% in Litauen, die es eher mit den Russen halten. Denn es gibt ja eine durchaus russische Bevölkerungsminderheit in Litauen. Aber insgesamt gibt es daran keine Zweifel. Woran man durchaus Zweifel hegt und hört in Litauen, das ist tatsächlich, ob Deutschland, wenn es zum Schwur käme, sein Beistandsversprechen einhält. Denn das ist ja mit der Stationierung einer Brigade nicht ausgemacht. Du kannst eine Brigade dort stationieren, aber wenn es zum Krieg kommt, entscheidet der Deutsche Bundestag darüber, gemeinsam mit der Bundesregierung, ob diese Soldaten in den Krieg ziehen. Und da gibt es einfach, und das wird in Litauen sehr aufmerksam beobachtet, Signale aus der deutschen Politik, SPD, Union, anderen Parteien will ich gar nicht nennen, wo Leute sind, die wieder eine Annäherung an Russland das Wort reden. Man registriert sehr genau, dass es in den deutschen Regierungsparteien Politiker gibt, die meinen, man könnte Nord Stream 2 wiederbeleben. Und die meinen, man könnte doch irgendwie alsbald nach einem wie auch immer gearteten Friedensschluss mit Russland wieder Geschäfte machen. Das wird dort sehr irritiert und sehr sorgenvoll zur Kenntnis genommen.
Dazu passt dann etwas, was Friedrich Merz bei der Rede am Donnerstag auf diesem zentralen Platz gesagt hat, beziehungsweise er hat es vorher in der Pressekonferenz mit dem litauischen Präsidenten Nausėda gesagt, und zwar hat er sozusagen den Litauern versichert, gemeinsam mit seinen NATO-Partnern sei Deutschland entschlossen, das Bündnisgebiet gegen jede Aggression zu verteidigen. Hören wir mal kurz rein, was der Bundeskanzler dann noch gesagt hat.
Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit. Wir stehen fest an der Seite unserer Partner im Baltikum. Ich will es an die Adresse der Bevölkerung sagen, liebe Litauerinnen und Litauer, Sie können sich auf uns, Sie können sich auf Deutschland verlassen. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten dazu den entscheidenden militärischen Beitrag.
Was meinst du, Marco, wenn der Bundeskanzler sich in Litauen so einlässt, kann das diejenigen, die du getroffen hast, die Zweifel haben, beruhigen?
Auch in Litauen verfolgt man sehr genau, wie wandelfähig Friedrich Merz ist und wie schnell und fundamental er seine Meinung offenbar ändern kann. Insofern würde ich sagen, ja, wird man dort mit Interesse gehört haben. Aber wenn es tatsächlich zum Schwur kommt, bleibt sicherlich nicht nur ein kleines Fünkchen Zweifel, ob das dann wirklich der Fall ist. Man muss, wenn man genau hinhört, allerdings auch sagen, Merz betont das im Zusammenhang mit der NATO. Er sagt nicht, Deutschland allein wird das machen, sondern Deutschland macht das mit seinen Partnern in der NATO. Auch das ist ja eine Hintertür. Also in der deutschen Battle Group, also in der multinationalen Battle Group, die ja seit 2017 in Litauen stationiert ist, sind ja auch ausländische Anteile, niederländische, norwegische. Wenn die zum Beispiel sagen würden, nee, wir machen da nicht mit, was passiert dann? Die sind ja später auch Teil der Brigade. Da kann man immer, das ist eine Rückfallposition. Also insofern, ich höre die Worte, hat er sicherlich auch klug gewählt. Aber ob das in Litauen wirklich beruhigt, glaube ich nicht.
Dann lass uns mal auf die deutsche Brigade gucken, auf die deutsche Litauen-Brigade Ende 2027. Also in 2,5 Jahren sollen 5000 Frauen und Männer, soll diese Brigade stark sein. Und für die Bundeswehr ist das sicherlich ein großer Schritt. Aber wenn man auf diese Zahl guckt, 5000, meinst du, dass das auch tatsächlich den russischen Machthaber Putin beeindruckt?
Ihn beeindruckt lediglich, dass die NATO nach wie vor geschlossen steht. Und er damit rechnen muss, wenn er in Litauen irgendwas macht, dass er es halt nicht nur mit der Bundeswehr zu tun hat, sondern, und das ist, glaube ich, sein größtes Problem, wenn er es mit den Amerikanern zu tun hätte. Auch Amerikaner sind derzeit in Litauen, aber nicht in der Stärke der Bundeswehr. Aber 5000 deutsche Soldaten werden meines Erachtens nach, also an sich 5000 Soldaten einer Kampfbrigade der Bundeswehr werden Putin nicht davon abhalten, wenn er das Ziel haben sollte, nach Litauen zu marschieren, das zu tun. Man muss wissen, dann gibt es halt noch in Litauen Bestrebungen, das eigene Heer schneller und stärker aufzubauen. Aber wir reden über eine Division, wir reden über vielleicht 15.000 Mann in 3 Brigaden mit Gerät, gepanzertes Transportfahrzeug Boxer und 44 Leopard 2. Damit kommen die Litauer nicht weit.
Und dazu muss man ja auch sagen, diese Leopard 2 Panzer, die haben sie jetzt bestellt. Also das ist auch alles jetzt auf eher mittelfristige Sicht und nicht kurzfristig. Wenn wir auf die Bundeswehr gucken und auf das, was es für die Bundeswehr bedeutet, diese Litauen-Brigade auf die Beine zu stellen. Du hattest ja zu Anfang da schon so eine Andeutung gemacht. Meinst du, sie kriegen das tatsächlich hin? Also was für ein Fokus ist auf dieser Litauen-Brigade?
Ich würde sagen, der maximale Fokus im deutschen Heer und in der Bundeswehr generell. Das hat höchste Priorität auch insgesamt in der deutschen Verteidigungspolitik. Wie sollte es auch anders sein? Die multinationale Battle Group, die wie gesagt seit 2017 dort ist, wird im nächsten Jahr ja bereits als ein Bataillon in die Kampfbrigade integriert. Und zwei weitere Bataillone, ein Panzer- und ein Panzergrenadierbataillon aus Augustdorf und aus Oberviechtach, werden Mitte 2027 mit ihren Kräften, also auch ihren ganzen Fahrzeugen und so weiter, nach Litauen verlegen. Die haben alle höchste Priorität, was die Ausrüstung betrifft. Die Bundeswehr, habe ich mir nochmal sagen lassen, soll halt in Litauen auch mit dem modernsten Leopard 2, A8 nämlich, dann vor Ort sein. Ob das wirklich klappt, hängt auch ein bisschen an Krauss-Maffei-Wegmann und KNDS und auch an Rheinmetall, also an der Rüstungsindustrie. Und daran, dass die Bundeswehr die Aufträge rechtzeitig erteilt. Also alles das meines Erachtens nach noch nicht ausgemacht. Was man aber sagen kann, was ich aus meinem Aufenthalt jetzt zuletzt in Rukla, wo die deutsche Battle Group stationiert ist, mitbringen kann und sagen kann, ist der Schützenpanzer Puma, ja immerhin eines der neuesten Systeme der Bundeswehr, scheint tatsächlich inzwischen gut zu funktionieren. Die Soldaten haben sich voll des Lobes geäußert und das nach den Erfahrungen, die es ja Ende 2022 mit dem Puma nochmal gab und den Erfahrungen all der Jahre vorher, ist eine für mich tatsächlich sehr überraschende Information gewesen.
Das habe ich auch mit Interesse gelesen in deinem Stück, dass der Puma, der ja, man kann sagen, Bad Rap, also einen wirklich schlechten Ruf hatte, nach diesen technischen Pannen Ende 2022, als auch die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht da ja auch erstmal auf die Bremse getreten war. Also, dass die Soldaten jetzt, die du getroffen hast, so des Lobes voll waren, hat mich auch überrascht.
Man muss jetzt wissen, das sind natürlich alles Übungsszenarien, in denen sie mit dem Puma unterwegs sind. Wie sich so ein Gerät nachher im Kriegseinsatz wirklich dann darstellt, wird man nur wissen, wenn tatsächlich der Krieg ausbricht. Und das wollen wir nicht hoffen. Aber da ist offensichtlich ein sehr inzwischen gutes, technisch ausgereiftes, vielleicht hat es auch seine Kinderkrankheiten überwunden, System in der Bundeswehr. Das also, so haben die mir das vor Ort erzählt, 22 Stück haben sie dort und 22 Stück performen seitdem sie sie da haben. Und das ist seit 4 Monaten. Kein Ausfall, scheint also zu funktionieren. Und das ist im Zusammenhang mit all den Pannen, die es in den Jahren vorher auch bei der ganzen Entwicklung des Puma gegeben hat und den ganzen Kostensteigerungen eine durchaus ja positive Entwicklung. Muss man auch mal zur Kenntnis nehmen.
Ja, Puma gehört ja dann auch mit zu der Ausrüstung der Litauen-Brigade. Und du hast ja auch gerade schon angesprochen, wo die Soldatinnen und Soldaten herkommen sollen für die Brigade 45, also für die Litauen-Brigade. Es ist ja eine ganze Zeit lang in Frage gestellt worden in den vergangenen 2 Jahren, inwieweit die Bundeswehr das überhaupt hinbekommt, diese 4.800 Soldatinnen und Soldaten zusammenzubekommen. Du hast, so habe ich das aus deinem Artikel gelesen, jetzt den Eindruck, dass das durchaus klappt.
Also jetzt hörte sich alles sehr überzeugend und überzeugt an. Ich habe unter anderem mit dem Brigadegeneral Huber gesprochen, der sich da sehr optimistisch zeigte, dass sie dann also auch alle Soldaten, die sie dafür brauchen, zusammenbekommen. Man muss dazu wissen, das Brigadepersonal, was sie jetzt schon vor Ort haben, das sind ungefähr 400 Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete, die für diese Stellen hatten sie 1800 Bewerbungen. Das heißt also, das Interesse an einer Stationierung in Litauen ist sehr groß. Bei den Kampfbataillonen wird es später dann so sein, dass die in ihrer originären, in ihrer organischen Zusammensetzung gehen. Das heißt also, die Soldaten, die jetzt, das sind 600 bis 800, in Oberviechtach oder in Augustdorf stationiert sind, die sollen auch so nach Litauen gehen. Das heißt, da würfelt man nicht noch die Leute aus ganz Deutschland zusammen, sondern das geht ja auch gar nicht. Wenn du einen Puma-Verband hast, der einsatzfähig sein soll, wenn er da hingeht und dann ein paar Monate später einsatzfähig sein soll, dann muss er aus Soldaten bestehen, die das System kennen und nicht erst vor einem Jahr oder so damit angefangen haben zu trainieren. Insofern, das ist ein bisschen anders als bei diesem ganzen Brigadepersonal, aber Huber versicherte mir, dass das Interesse groß sei, weil das ist Pionierarbeit. Ja, und sowas hat es in der Geschichte der Bundeswehr noch nicht gegeben. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man sagt, bei sowas will ich mitwirken. Für ein paar Jahre, da ist man dann 3, 4, 5 Jahre in Litauen stationiert und arbeitet mit dem besten Gerät und mit in einem der am besten ausgerüsteten Verbände der Bundeswehr.
Davon gibt es nicht so viele. Ich meine, es ist das Baby des Verteidigungsministers. Er bezeichnet es selbst als Leuchtturmprojekt. Und dass wir jetzt nach 2 Jahren diesen Appell sehen und dieses Indienststellen, das hat natürlich meines Erachtens nach mit dem Druck von oben zu tun. Du hast auch gesagt, dass du Soldaten getroffen hast. Und was ich interessant finde, dass du von einer neuen Generation von Heeresoffizieren schreibst. Und zwar Heeresoffizieren, für die nicht mehr der Krieg in Afghanistan prägend ist, sondern die Vorbereitung mit einem ebenbürtigen Gegner wie Russland. Woran hast du das gemerkt?
Ich habe unter anderem mit dem Kompaniechef einer der beiden Kompanien von der Battle Group gesprochen, 33 Jahre alter Hauptmann, der mir einen sehr reflektierten Eindruck gemacht hat, auch auf dem Schützenpanzer Puma ausgebildet ist und sehr, sehr gut wusste, wo bin ich hier, welchen Auftrag habe ich und mit was für einer Art von Bodenkrieg habe ich es zu tun. Hier in den Übungen, in der Ukraine und möglicherweise auch in einem potenziellen Konflikt, in einem potenziellen Krieg mit Russland. Und diese Leute sind in den letzten Jahren, haben die ihre prägende Phase gehabt, also sowohl der Kompaniechef als auch seine Männer und Frauen in der Kompanie. Und die Vorbereitung auf so eine Battlegroup, die so ein Battlegroup-Einsatz, die geht halt auch ein paar Jahre. Das ist nicht nur ein paar Monate oder Wochen, sondern man bereitet sich intensiv darauf vor. Jetzt wissen wir natürlich, dass der Ukraine-Krieg nicht erst seit 2022 tobt, sondern seit 2014. Und natürlich hat sich auch im deutschen Heer da sukzessive was verändert. Afghanistan ist runtergefahren worden und diese Einsätze zur Landes- und Bündnisverteidigung hochgefahren. Aber man kann das allein an dem ganzen Habitus, an der Art, wie die dort auftreten, kann man sehen, damit identifizieren sie sich auch. Sie identifizieren sich damit, diesen Auftrag da zu haben. Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, das sind unsere Partner, das sind unsere Freunde in der NATO, denen helfen wir. Das ist was anderes, als in Afghanistan mit einer korrupten afghanischen Armee gegen Taliban-Rebellen zu kämpfen, mit denen Trump schon, weiß ich nicht, ein paar Jahre vorher in Doha ein Abkommen geschlossen hat. Das ist eine ganz andere Konstellation und das macht was mit der Motivation von Soldaten.
Du warst ja als Reservist in Afghanistan, du warst als Reservist im Kosovo und in Bosnien und du hast wirklich den Eindruck, die, mit denen du jetzt gesprochen hast, die ticken anders.
Also ich habe auch in Afghanistan, auch im Kosovo und in Bosnien immer wieder Soldaten getroffen, die sehr professionell waren, die ihren Auftrag erfüllen wollten, aber die an dem Sinn und Zweck des Auftrages, vor allem in Afghanistan, gezweifelt haben. Ja? Auf dem Balkan war es noch ein bisschen anders. Und das ist heute anders. Natürlich verfolgen die Soldaten, und das kann ich einfach wiedergeben, weil ich mit ihnen auch vor Ort gesprochen habe, das Geschehen in der Ukraine sehr genau. Und es wird auch in der Ausbildung offensichtlich sehr genau berücksichtigt, ja, und intensiv behandelt. Das war für mich nicht überraschend, weil ich habe das natürlich gehofft, dass die Bundeswehr das täte. Aber trotzdem das mal zu hören, jetzt auch wie sie es machen, ist schon interessant. Der Hauptmann erzählte mir, dass er in seine Unterrichte, in seine Ausbildung immer wieder Filme, Videos aus der Ukraine einbindet, um den Soldaten zu zeigen, das ist der Krieg dort, guckt euch das an. Das sind die Fehler, die die Russen, die Ukrainer machen und die führen zu dem und dem Ergebnis. Und ich habe ihn auch gefragt, was ist denn, wenn ihr diese ganzen zerfetzten Leichen seht, wenn die Panzer, die ausbrennen und so weiter. Und da sagte er dann ein bisschen lapidar, aber vielleicht wusste er auch nicht anders mehr darauf zu antworten, als das schärft unsere Sinne. Ja, aber das ist etwas gänzlich anderes als in Afghanistan, weiß ich nicht, mit 5 Dingo rauszurumpeln und vielleicht mit einer IED rechnen zu müssen. Da reden wir über wirklich ganz andere Sachen.
IED ist so ein Sprengstoff.
Genau, eine Sprengfalle.
So. Genau. Und weil du auch das sagst mit der Ukraine und dass sie da ganz genau drauf gucken, inwieweit hat denn dann der Umgang mit Drohnen, der Einsatz mit Drohnen, mit all dem, was wir in der Ukraine sehen und worauf sich ja auch die Bundeswehr versucht einzustellen, inwieweit hat das da schon Einzug gefunden bei den Soldaten, mit denen du unterwegs warst?
Also es ist interessant, also es hat zwei Aspekte. Sie binden es in ihre Ausbildung ein, auch als ich in der vergangenen Woche dort war, war ich ja während einer Übung dort, mehrtägige Übung. Da sind Drohnen auch eingebunden worden als quasi Feindlage, also Drohnen, die Bundeswehreinheiten auch attackieren. Da habe ich ihn auch darauf angesprochen, den Hauptmann, und gefragt, wie geht er damit um. Er sagte, ja gut, es gibt zwei Punkte, also entweder du bekämpfst die Drohne oder du weichst aus. Bekämpfen der Drohne. Ich meine, wir sehen das in der Ukraine ja nun tausendfach auf Videos, ist mitunter sehr, sehr schwierig, weil sie sehr, sehr wendig sind. Und er klopfte dann so auf den Puma, vor dem er da stand, als wir sprachen, und sagte, naja gut, und wenn so eine Drohne dann bei uns aufs Dach knallt, dann haben wir ja immer noch den besten Schützenpanzer der Welt mit einer sehr guten Panzerung und das hält die ab. Ich bin da ein bisschen skeptischer, ob das wirklich so ist. Aber das ist so typisch, und das ist der zweite Punkt, so ein bisschen typische Bundeswehr- und deutsche Heeresargumentation. Da versucht man meines Erachtens nach oder meiner Beobachtung nach mindestens seit anderthalb Jahren, seitdem so richtig diese Drohnen aufkamen, diese Bedrohung und das Thema runterzuspielen. Und zu sagen, so wie in der Ukraine der Krieg geführt wird, ist das ein statischer Krieg. Aber wir führen keine statischen Kriege, sondern wir führen aus der Bewegung heraus. Und dann haben sie mir das auch noch ein bisschen mit der Übung erklärt, wie sie das alles so gemacht haben. Und in Bewegung, 18 Panzer und Schützenpanzer in Bewegung, und da kommt eine Drohne nicht so schnell ran. Ja, sage ich da, wenn aber dann irgendwann ein Fahrzeug ausgefallen ist und du hast Schwerverletzte und so weiter, dann fahren auch keine 18 Fahrzeuge mehr, sondern man muss die retten, man muss die bergen und dann ist man statisch. Also insofern, ich weiß nicht, ob es sich das deutsche Heer dann nicht ein bisschen zu leicht macht oder ob sie Dinge im Verborgenen machen, von denen sie nichts erzählen wollen, wie sie sich also sozusagen auf die Drohnenbedrohung vorbereiten. Vielleicht noch als dritten Punkt, ich kann Argumentationen durchaus verstehen, wenn man sagt, ja, wir können jetzt nicht 1 Million Kleinstdrohnen beschaffen und uns in die Lager legen, weil in einem Jahr sind die völlig veraltet. Das kann ich nachvollziehen, aber was man tun sollte, ist, man sollte die Produktions- und Kapazitätsvoraussetzungen schaffen, um Drohnen im Kriegsfall schnell produzieren zu können.
Eine letzte Frage zur Brigade in Litauen. Du hast das ja auch angesprochen, dass das auch zu Lasten von anderen Einheiten bei der Bundeswehr geht. Ist das dennoch richtig, das zu tun, diese Brigade aufzubauen?
Na, absolut. Der Schutz Litauens und das Commitment, die Festlegung Deutschlands in Litauen, eine Brigade zu stationieren, ist ja Teil unserer eigenen Sicherheitspolitik. Es geht damit nicht nur um den Schutz von Litauen, sondern auch um unseren Schutz, weil es geht um das Beistandsversprechen der NATO. Wie sollen denn diese kleinen Länder mit schon wirklich extrem großem Militärbudget, 6% will Litauen in den nächsten Jahren erreichen, des Bruttoinlandsproduktes, wie wollen die sich gegen einen derartigen möglichen Gegner wie Russland wehren? Nein, die brauchen Unterstützung aus einem Land wie unserem. Ich weiß, dass das in Deutschland in vielen Kreisen kritisch gesehen wird. Die Balten sorgen dafür, dass Deutschland in den Krieg gezogen wird, ist so eine Argumentation. Ja. Nein, Deutschland ist Teil der NATO und die NATO ist unser Sicherheitsgarant. Auch wenn die Amerikaner ausscheren sollten, sind es immer noch genügend Länder in Europa, die das tun könnten. Insofern ist das, was wir in Litauen tun, und insofern ist das also quasi Priorität für diese Brigade auch in unserem eigenen Sicherheitsinteresse. Aber ja, da hast du recht, es muss schnellstens dafür gesorgt werden, dass auch alle anderen Verbände kampf-, einsatz- und kriegsfähig werden. Und vielleicht das noch, es werden ja nicht nur die derzeit vorhandenen 8 oder 8,5 Kampfbrigaden des Heeres sein. Wir haben Ende Juni den NATO-Gipfel in Den Haag. Und das, was man da hört, was auf Deutschland zukommen könnte, mit weiteren 5, 6, 7 Kampfbrigaden, da reden wir über noch ganz andere Dimensionen.
Das werden wir an anderer Stelle zu einem anderen Zeitpunkt weiter besprechen. Aber bis hierhin bedanke ich mich ganz herzlich, dass du zu uns ins Studio gekommen bist, dass du die Zeit genommen hast, um uns davon zu erzählen, was du in Litauen erlebt hast und vor allen Dingen, wie du auch diese neue Generation von Bundeswehroffizieren, Soldaten wahrnimmst. Ganz, ganz vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke euch beiden, Anna Marco Seliger und Anna Engelke. Und von meiner Seite noch der Hinweis, alle, die unseren Podcast abonniert haben, werden es ohnehin gemerkt haben, nach Folge 1 und 2 liegen seit diesem Donnerstag jetzt auch die Folgen 3 bis 5 unserer Sonderstaffel zum Umgang der Bundeswehr mit im Einsatz schwer traumatisierten Soldaten vor. Damit ist die Serie mit dem Titel Trauma Bundeswehr komplett. Spannendes Thema, finde ich, auch mit Blick auf den Veteranentag Mitte Juni, der ja erstmals dann begangen wird. Jenseits dessen senden wir natürlich mit Schwerpunkt Ukraine im gewohnten Rhythmus weiter. Die nächste Ausgabe von Streitkräfte und Strategien gibt es also am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action, die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.